Vielen Dank. Georgie, das war jetzt schon der Bogen von damals zu heute. Ich würde dennoch gerne noch mal kurz, bevor wir uns voll der Gegenwart zuwenden, auf ein paar Vergangenheitsfragen zurückkommen, die bei euch beiden schon angeklungen sind. Ich würde gerne noch mal wissen, wie Sie erklären, dass dieses Wunder der Gewaltfreiheit sich so durchsetzen konnte, nach den ganzen Gewalterfahrungen, die es ja seit den 50er Jahren mit Erhebungen, mit Befreiungsversuchen, mit nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen gab. War das so stark in den Gesellschaften selbst verankert, dieses Bewusstsein, da ist eine rote Linie, die wir nicht überschreiten dürfen? Und welche Rolle spielte dabei die Entwicklung in der Sowjetunion und das Zutrauen, dass es diesmal möglicherweise gelingen könnte, sich aus dem sowjetischen Imperium zu verabschieden, ohne dass die Panzer rollen?
I think that nature of change was non-violent because highly cultivated people were behind the thing. And there was no struggle for power engaged. It was not clash between one party which wanted to have power over another. I think that there was somehow the tipping point was reached when people were absolutely fed up with injustice of society and just when windows of opportunity emerged after Gorbachev's perestroika, when little bit, you know, because we experimented this with this idea of improving socialism for a long time. There were in every country attempts how to erode a bit the system. None of us believed beyond changing system. We just felt that, okay, if there will be a little bit more space to get literature, to travel, to invite somebody, to read, to listen. But suddenly, when you reach this tipping point and regime started to use violence, then it was tipping point when people said, and enough, and we are ready to sacrifice. But ready to sacrifice, but not fight. And I think that even I remember when we were brainstorming what kind of name to give this broad-based, unstructured movement, public against violence was almost coming like very naturally what it is. This was not party, it was public, and public was against violence. We wanted, and also somehow it was brought from Prague, student rebellion, because students were screaming when police started to push them out on 17th of November. Students were screaming, we have naked arms, naked hands, don't beat us, because students couldn't move there and police was coming and students didn't want to fight. So police was brutally beating them, and I think that this basically was the most powerful element, but not using violence was absolutely fundamental principle both in Prague and Bratislava when political groups started to form themselves. They didn't know exactly what will happen, how long will it last, but for sure we said that we will never use violence. And those who formulated also the first manifestos were people who were fired, who sacrificed after 1968. So basically, students plus 1968 generation, when Soviet troops came and were with us, because we knew that if we will start using violence, it is not going to be confrontation with our police and our sort of secret services, but also we had Soviet troops still on our territory. So one of the first things was also that how to arrange withdrawal of Soviet troops. And we had then special, I think that this is one of the, if you want to hear really funny stories about those period, Michal Kocáb would be the guy who would tell you funny stories, because we had rockers and artists who entered and who formulated things. And Michal Kocáb, who was a well-known rock singer, was assigned a role of withdrawal of Soviet troops. And he was never never at military, like a ponytail guy. And he was negotiating with Soviet generals, withdrawal of Soviet troops who were with us for 20 years. And again, it was done in such a charm that the Soviet generals were totally confused, because this guy didn't have clue about logistic, about military, and how long does it take. He told them, next week you should withdraw, but then they had families and all of this. So I think that there were so many funny things related to this notion of, okay, everything must be done according rules, but non-violent. I think that this was built in our struggle of changing regime. And surely you have, if we would have somebody from Romania with us, I think that you never knew what would happen once you started this rebellion. So I think that we were not sure whether violence will not be used. So every day when we protested at squares, we didn't know who will be in prison, who will be beaten, and so on. So I think that every country of former Eastern Bloc countries went through its own change, and those few weeks within which it went then like domino effect, but every country needed to go through that. And I think that here Václav Havel played fundamental role with this very powerful ethos, what he was capable of articulating, and he was such a strong moral personality that he was capable of formulating it in such a way that it transmitted across whole country. And then there were also several priests. Mali, who was one of those very articulate Catholic priests who was in Prague speaking about, but then numerous priests in our country as well, who were also adding to this non-violent component, obeying laws, obeying rules, and so on. I think that these were probably the key elements that situation didn't go sort of into civil war type of situation, or torture and abuses of power, like, for example, Romania and in other countries.
Ja, das mich erinnert diese Geschichte an einen berühmten Satz von Lenin, dass zu einer Revolution zumindest zwei Voraussetzungen gehören, dass die unten nicht mehr wollen und die oben nicht mehr können. Und es scheint so ein Bewusstsein doch gegeben zu haben in der herrschenden Elite, dass sie tatsächlich am Ende waren. Ja, ich glaube, dass ohne dieses Element man gar nicht erklären kann, diesen blitzartigen, sagen, Machtwechsel und die Verabschiedung von scheinbar übermächtigen, sagen, Parteien, die einen hochgerüsteten Staatsapparat sagen kontrollierten und die gegenüber einer fast unorganisierten Volksbewegung dann den Rückzug eintraten.
Ja, ich glaube, man muss natürlich berücksichtigen, dass alle diese Länder politisch und militärisch von der Sowjetunion abhängig waren. Und die herrschenden Gruppen gingen die ganze Zeit davon aus, dass die Sowjetunion nicht dulden würde, dass sie aus diesem System, aus diesem Lager ausbrechen und dass dort irgendwelche wichtige Reformen vor sich gehen. Das war nicht übrig. Und besonders zum Beispiel die KPC, die tschechoslowakische Partei, die war dermaßen treu zu den sowjetischen Verbündeten, es gab keine banale Fragen, mit denen sie nicht an Moskau wandten. Und diese Generation der Politik der Normalisierungszeit, die war gewöhnt, dass man von Moskau immer Befehle bekommt, immer Instruktionen kommen. Und die kamen nicht. Und natürlich, die Sowjetunion hat nicht ihren Absicht, also Gorbatschow sagt im Juli 86 an einem Politbüro-Sitzung, so etwas wie 56 oder 68 wird sich nicht wiederholen, weil sonst müssen wir sie uns, also die Verbündete, auf den Hals laden. Und das war, also topsekret war das im Juli 86 entschieden. Es ist eine andere Frage, ob sich Gorbatschow halten könnte, wenn er das auch irgendwie öffentlich gemacht hätte. Nun, was zum Beispiel diese ganze Geschichte in die Ungarn und die Polen, diese polnische und ungarische Führung, die waren fast sicher, dass die Sowjets nicht eingreifen. Und die gingen davon aus und dann irgendwann begann sie nur noch die Kasse zu retten. Also diese hohen Funktionäre haben versucht, die ganze späte Monate 88, Anfang 89, das Parteivermögen zu retten, was auch in Polen da war. Also die polnische KP, die waren die intelligentesten, die haben gleich verstanden, dass Gorbatschow die Möglichkeit gibt, elegant von der Macht Abschied zu nehmen. Aber nicht von aller Macht. Also die haben gleichzeitig im Februar 89 das Privatisierungsgesetz ebenso erlassen wie die Ungarn. Also die wussten doch, die hatten eine entsprechende Intelligenz, politische Macht in ökonomische Macht zu verwandeln.
Ja, doch eine letzte Frage zu 89 selbst, nämlich welche Rolle spielten denn grenzüberschreitende Kontakte, Netzwerke, Solidarität für die verschiedenen Bewegungen in Mittelosteuropa? Also wie weit gab es nicht nur eine objektive Gleichzeitigkeit, sondern auch eine subjektive Gemeinsamkeit? Verstand man sich als Teil einer gemeinsamen Bewegung, die auch miteinander in Austausch stand, Erfahrungen austauschte, über die nächsten Schritte diskutierte? Also wie weit gab es einen solchen Zusammenhang?
Also es gab, natürlich war die gemeinsame Situation dieser Länder, die eigentlich auch dem Normalbürger bewusst war. Also wenn man in den 60er Jahren zum ersten Mal relativ frei im Rahmen des Warschauer Paktes reisen konnte, man reiste mit slowakischen, rumänischen, tschechischen Zeitgenossen in diesen überfüllten Zügen, wo nur noch auf den Koffer sitzen reisen konnte. Und man sprach, ich weiß nicht einmal in welcher Sprache, weil Russisch war nie die gemeinsame Sprache, aber man verständigte sich, man hatte eine gewisse Meinung über diese Regierungen. Man hatte nicht nur Waren, sondern auch Gedanken wurden ausgetauscht. Das ist die eine Ebene. Die andere, die Ebene der Bürgerbewegungen, die relativ früh, Ende der 70er Jahre, den Kontakt gefunden haben zwischen der ungarischen Opposition einerseits und der KOR, also Komitee zum Schutz der Arbeiter. Dann haben wir natürlich, die ganze Geschichte der ungarischen Opposition beginnt mit einer Solidaritätsadresse an Pavel Kohut für die Charta 77. Also das war die Konstituierung der demokratischen Opposition in Ungarn. Und dann haben wir sehr gute Kontakte zu DDR-Gruppen, vor allem später die Initiative für Frieden und Menschenrechten. Also das Netz war da und die Erfahrungen waren sehr ähnlich.
Yeah. I agree with this, that even if there were very conscious efforts of communist nomenklatura in every country to control dissident movements. In every country you had small groups of people who were dissidents, former writers, painters, actors, who were either fired from their jobs or former politicians who rebelled and became. So there was network of those who were keeping in touch, meeting, sharing information. I think Radio Free Europe played a very powerful role because all of our countries were listening to that. Through that we could get, for us in Bratislava, since Vienna is so close, people were watching Austrian television. This played a very important role because they couldn't just control it since it was so close. So I, and then church played a very strong role of interconnectedness. And you already mentioned and that Pope played such an important role. Since he was Pope, all of us sort of knew that we have our man in Vatican. And plus he knew exactly power of symbols. Wherever Pope came to any of these regions, you had thousands and thousands of pilgrims going from these. And it was sort of religious thing. But at the same time, what Pope said, any metaphor was amplified unto unbelievable things. These were then used words, famous Pope's don't worry type of thing. It's almost like Obama's yes, we can type of thing. That all of us were, yes, Pope said. So it was then repeated. So through various church, and not only Catholic church, because Protestant church had their own networks through which literature was smuggled in. And at that time, only just to get Bible was something rebellious. So there were all kinds of networks. So, and I think that once all these changes started, it started to snowballing. And all of this was giving new and new layers and impetus to building ethos and courage. Because what was critically important that once you reach that momentum, then that afraid people started to be less and less afraid. I think that then we suddenly felt that, okay, if already not only students and intelligentsia, but when we had first workers who came on podium and greeted people, you know, this was sort of like enormous breakthrough because communists constantly said that these are a bunch of intellectuals, rebels, paid spies and all these things, but it stopped working. And I think that then after some momentum was reached, unstoppable, and just, and I think that tomorrow when we will be speaking about sort of post-89 thing, in a way, when I was 5 years ago in Ukraine and during Orange Revolution, it was almost exactly the same. I had very similar feeling that once you reach some level of courage, then whatever regime does, it works against regime. I think that then people started to ridicule people and communists. Look, once communists went for first debates to television and you saw the interaction between communist nomenclatura people and those who were people from civic movements, these were so strike, these were like two civilizations and they looked so stupid in front of population that they didn't want to go next time to television because they were never confronted. And I think that role of media was of enormous importance. Once you bring out these people and let them perform and be asked questions and so on, then suddenly emperor was without clothes. And I think that it humiliated them so much that they were giving up more and more and stopped going to TV studios and so on.
So, springen wir nochmal in die Gegenwart. Jerzy Dalus hat ja schon so einige Schlüsselworte genannt, die heute den Rückblick auf 89 trüben. Also die Freisetzung von exzessivem Nationalismus. Ich meine, zu dieser Geschichte gehört ja auch, dass 1992 der Krieg auf dem Balkan begann. Und ein furioser ethnischer Nationalismus da freigesetzt wurde, den wir so eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kannten. Ein ökonomisches System, das viele überforderte, mit dem sie nicht umgehen konnten, für das sie nicht qualifiziert waren. Mal ganz abgesehen von dem Zusammenbruch weiter Teile der alten Industrien, die sich als nicht wettbewerbsfähig erwiesen. Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit. Aber ich glaube, das überwölbende Problem, über das man sprechen muss, ist, dass die demokratischen Hoffnungen so stark enttäuscht wurden oder verblasst sind und dass wir heute wieder eine Situation haben von Misstrauen, von Desengagement, vom Rückzug ins Private, also keine demokratische politische Kultur hinter den formal demokratischen Institutionen gewachsen ist in diesen 20 Jahren. Wie erklären Sie das? Was ist da eigentlich passiert?
Erstens, die Protagonisten von damals sind nicht identisch mit denjenigen von heute. Wenn sie auch persönlich manchmal einige Überdeckungen aufweisen. Die dissidentische Kultur, also diese Dissidentengruppen, die ursprünglich die Initiatoren der bewussten Initiatoren der Wende waren, die sind nicht mehr da. Es gab mehrere Formen dieses Nicht-mehr-Daseins. In der DDR haben sie bei den ersten Wahlen kaum die 3% bekommen. In Ungarn haben sie 20% bekommen. Das Ergebnis ist dasselbe. Nämlich, sie mussten sich verändern, entsprechend den Erfordernissen der neuen Zeit. Und als Dissidenten, als Andersdenkenden haben sie leider, ich sage das leider, weil, also einerseits ist das normal, das ist doch die Entwicklung dieser Länder, andererseits leider, weil ein geistiges Potenzial ist in diesen Ländern doch abhanden gekommen. Was das allgemeine Denken oder die innere Freiheit, die subjektive Freiheit anbelangt, ich würde das so ausdrücken, wir, also Vertreter einer zivilen Gesellschaft, wir haben vor 89 freier gedacht als gesprochen und heute sprechen wir freier als wir denken. Ich glaube, das ist ein großes Problem, weil es fehlt in diesen Gesellschaften fehlt es jede Risikobereitschaft, anders als in dem vorgegebenen Rahmen zu denken. Und es gibt in Ungarn außerdem noch die Parteien. Also wenn du für den Fidesz bist, dann hast du die Meinung über den Film, den man jetzt spielt, über das Buch, was jetzt gelesen wird. Wenn du bei den Sozialisten oder den Freien Demokraten bist, dann musst du unbedingt irgendwas Entsprechendes über die Frage des Irakkrieges sagen. Also es gibt so eine Globalisierung des Parteidenkens. Und wir sind zu wenig frei. Und nicht wegen der Institution, auf institutioneller Ebene haben wir alles. Also ich glaube nicht, dass Ungarn in dieser Hinsicht schlechter als Schweden dasteht. Aber in allen anderen Hinsichten doch. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, was ich sehe.
Surely after all of these changes in 89, when ideal of reuniting Europe, for us going back to Europe, for West bringing in those countries, former communist countries, became like symmetrical project. You wanted us, we wanted in. But there were several totally unexpected things which happened. First, that transition from one party command economy to multi-party free market economy was untested experiment, which nobody had any experience, skills, how to do it. And we believed naively enough that free market by definition is bringing justice. I entered government, I was 35. Our first minister of privatization was 31. And he didn't have clue about sort of running country's economy, and he was assigned to privatize economy of the country. 31 years old guy. And again, together Václav Klaus was Minister of Finance in Czech Republic, was Federal Finance Minister, Ivan Mikloš was Minister of Privatization, and they started experimenting, you know, and Western experts, we consulted with smartest Western experts. Nobody was better expert than 31-year-old or Václav Klaus, who was a little bit older, but they invented something and we went according that, believing that if state-owned property will go to private hands, there will be more justice and more productivity and all of this. You know, later on we learned that corruption was unknown at that time when we started. So no, if you would analyze how, who would speak about corruption, but then we learned also from you how to corrupt, because many Western companies who came were teaching, you know, this art, how to do it in such a way that you are not caught, for example. So what I'm saying that this free market didn't generate, by it created enormous inequalities, injustice rather than justice. So people suddenly became millionaires overnight, but not because they were clever, because they were party affiliated. And again, we didn't know what to do with that. Not that we wanted to develop corrupt system, but once you started to develop parties, we didn't have experience with that. So you, somebody was more Catholic, was Christian Democrat. Some Greens were always very weak in our country because I don't know what. You may have theory on that. Then liberals, they didn't know exactly what it is. Communists, we made mistake that we didn't abolish them. They started to transform themselves into all kinds of socialist type of thing, which we didn't know exactly what it is, and so on and so forth. So, secondly, what we have not expected, that every composite state of Eastern Bloc collapsed. Every single one. Hungary was not divided because it was not federal state. Poland was not federal, but Czechoslovakia, two republic, Yugoslavia, Soviet Union, everything started to collapse. And because this nationalist idea, not in negative terms, but sort of awakening of who we are, suddenly it started, you know, and you couldn't control that. When John Major came, I was in Slovak government, and John Major came in 92 as last Western, he was and British Prime Minister. He was telling us, if you divide the country, Slovakia will not survive. Economically, you are non-viable unit. All experts are saying that you are non-viable unit. Well, we have euro, Czech Republic doesn't have euro. Again, I'm just telling that there are all kinds of things what once you we didn't have experience and many things happened, and this awakening of national agenda and rediscovering roots and mythologies. You know, if Vladimir Mečiar came out with story that Slovaks fought for 1,000 years for its own, for their own state, this became myth through which he started to manipulating population so skillfully that we suddenly started to believe into completely new fairy tales. Because politicians, once you are skillful and you have access to media, if you have vulnerable population which doesn't have too much chance to understand and so on, so I think this is second. And third, I think that we have not appreciated enough notion of unwritten rules. You can have constitution, you can have laws, but unless people sort of don't do bad things because they don't do them, you can develop any kind of legal frameworks, people will not obey them, they will find a way how to overcome them and so on. So if you have these societies in fermentation, usually you have biologically more active people who declare that they are leaders, animators of history, and they do it so skillfully that with all your expertise and goodwill, You just don't know what to do with that. And today, I think if you want to see it live, you go to Bosnia-Herzegovina. When if you want to study it, what we went already a little bit further, if whatever we have our own nationalists in Hungary, in Slovakia, if we are not going to be bad-mouthing about other countries, but still they are sort of relatively controllable ones. But because we have legal framework, we are members of European Union, we are members of NATO, I think that once these countries, those which we made it already to EU, NATO and other frameworks, you have less maneuvering space for not obeying rules than if you are not hooked into these institutions. So for that reason, I think that if we will be then for sure tomorrow thinking about where are we going, where are the margins of Europe, or how we are going to assist those who are not there yet, I think that we still need to be very humble. There are many things what you cannot just simply predict, because there are no sort of other situations from which you could learn, or you can say that if they did privatization like this, it worked like this and so on. So causality is not so obvious in these situations. And I think that one hand, enormous success, 10 countries are already in EU of ex-communist countries, but even those who are in are going through profound transition. And you cannot change legislation, I mean, judiciary and university system, you know, within 10 years. So, and for that reason, I think that these several segments of societies are not transformed yet, and these unwritten rules are not deeply rooted in sort of everyday habits. And that is why I think that we still see some asymmetries in comparison with Western societies.
Vielen Dank. Jetzt die Möglichkeit für Sie, sich einzumischen. Fragen oder kurze Kommentare. Haben wir ein Saalmikrofon? Sollten wir eigentlich? Ja, an den Seiten stehen welche, aber wir können Sie auch, wenn Sie sitzen bleiben wollen, zu Ihnen bringen. Gibt es Wortmeldungen? Eva. Ja, ganz hinten. Stellen Sie sich bitte kurz vor, ja. Obwohl wir Sie kennen.
Wolfgang Templin. Ich wollte nur eine kleine Ergänzung zu meinem alten Freund Jerzy Dalloš machen, zu seinen Aphorismen oder Aphorismus über die Freiheit. Ich denke, wir sind so frei, wie wir es uns selbst erlauben, gestatten, zumuten. Das heißt, wer vor 89 so frei gesprochen hat, wie er gedacht hat, der ist heute in der Situation, dass er so frei denkt, wie er spricht.
Eva, Christoph, hier vorne.
Ja, ich würde natürlich gerne Wolfgang Templin darin folgen und ich versuche es auch weitgehend, Wolfgang. Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil ihr das so persönlich und dadurch auch teilweise sehr genau beschrieben habt. Und da ich zu der Zeit nicht wie Renate hier in dem rot-grünen Bündnis im Senat in Berlin war, sondern zu der Zeit im Europaparlament war und ich mir da auch ziemlich Mühe gegeben habe und auch ziemlich viel erlebt habe und sozusagen mittendrin dann in der westeuropäischen Debatte war, fände ich das schon sehr spannend von euch zu wissen, so nach dem Motto mal naiv gefragt, hattet ihr denn gar keine Ahnung von Westeuropa? Also ihr habt doch viel Fernsehen gesehen, du hast sogar im Kursbuch geschrieben. Also es kann doch nicht ganz stimmen, dass für alle Dissidentengruppen Europa nur so ein vager symbolischer Freiheitstraum war. Ein bisschen Informationen über Institutionen, Europäische Union, war da verschwommen was da? Oder ich meine, wen habt ihr als potenzielle politische Ansprechpartner und dann auch als potenzielle Berater für die richtigen Berater, ja, eigentlich gesehen? Und fühlt ihr euch da auch, also jetzt vor allem bei dem, was Sie beschrieben haben, fühlen Sie sich da auch ein bisschen betrogen oder überlegen Sie jetzt, ob Sie eventuell anderswoher vielleicht andere Berater bekommen hätten, weil der Umbruch war ja einer in Osteuropa, aber gleichzeitig war ja, musste das Bezugsfeld ja Westeuropa sein. Und waren das nur Schattierungen, Schemen? Oder wie stellt ihr euch dann auch jetzt vor, dass mit diesen Institutionen, die europäisch da sind, die jetzige Situation besser gelöst werden kann?
Okay, wir sammeln noch ein bisschen. Hier war noch eine Wortmeldung. In der dritten Reihe.
Ja, Gerald Heinkes, Europa Union Düsseldorf. Mich bewegt eine Frage, und zwar, was ist in den letzten 20 Jahren geschehen? Wir haben gehört von der gefälschten Kommunalwahl 89. Wir haben die Volksabstimmungen, die mit einem riesig großen Votum für den Beitritt zur Europäischen Union votiert haben, aber dann, wenn ich mich recht erinnere, die erste Wahl zum Europäischen Parlament in der Slowakei, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 16% Wahlbeteiligung. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, sie haben das Risiko ihres eigenen Todes vor Augen gehabt, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt, haben für freie Wahlen gekämpft. Die Problematik, die wir in Osteuropa, aber auch genauso gut in Westeuropa haben, sinkende Wahlbeteiligung. Was ist in diesen 20 Jahren geschehen?
Gut, wir machen eine erste Antwortrunde. Ich habe noch zwei Wortmeldungen im Blick. Wer will beginnen?
Ja, was Eva Quistorp fragte. Ich war zum Beispiel seit 1976 immer häufiger im Westen. Ich habe diese Gesellschaft auch gekannt, vor allem die Bundesdeutsche. Es ist aber eine Sache, was wir über diese Gesellschaft im Einzelnen dachten. Natürlich sahen wir die Fehler der freien Marktwirtschaft oder auch der freien demokratischen Grundordnung, man kann auch so sagen. Aber wir gingen davon aus, dass wenn wir diese Initiative mitergreifen, aus einer Diktatur kommend nach Europa zu wollen, dass das doch eine gewisse Entgegnung auslösen kann. Man kann nicht sagen, dass das nicht entgegnet wurde. Wir sind in dem Sinne nicht enttäuscht. Sicher waren das auch die objektive Probleme, die diese 14 Jahre verursacht haben. Aber es ist eine kleine Tragödie für diese Länder. Und noch mehr Tragödie für die Länder, die noch immer draußen sind. Und Gott soll mir verzeihen, ich denke nicht an die Türkei. Weil die ökonomisch doch drin sind. Die große Frage, was mit Europa zusammenhing, das war also wirklich der Gipfel der Euphorie, als Peter Esterházy, mein Kollege, den Vorschlag machte, jeder, der das Wort Europa in den Mund nimmt, muss ein Forint in die ungarische Staatskasse einzahlen. Ich glaube, der war naiv, er wollte Ungarn sanieren auf diese Weise. Heute habe ich angeschaut in dem ungarischen Web, also Google Who, da gibt's Europa 15 Millionen Mal erwähnt. Selbst das wäre wenig für die Sanierung, selbst in Euro gerechnet. Nun, die andere Geschichte mit, was unser slowakischer Freund auch sicher beantworten will, diese Desinteresse an die EU-Wahlen. In Ungarn war das 35%, also relativ gut im Vergleich zu der Slowakei. Ich glaube aber, also ehrlich gesagt, ich finde die EU-Wahlen total langweilig. Wenn ich hingehe, dann gehe ich hin, weil ich mit diesen Wahlergebnissen vielleicht die ungarische lokale oder landesweite Wahlergebnisse vorwegnehmen möchte. Und die meisten machen das so. Ich glaube, die EU hat zu einer so mächtigen Staatenbündnis, die EU hat eine sehr schwache PR. Man hat vergessen, die EU interessant zu gestalten. Und ich glaube, dass das liegt doch irgendwo an Brüssel.
To first question about models, whether we knew, not knew, and so on. I think that the contacts among politicians in our countries and West, they were non-existent, basically. But trust of population, politicians included, in Western model, Western Europe, was so high, and relativity of our misery versus prosperity over there was so big, that people didn't take magnifying glass and trying to find what are shortcomings or problems of Western democratic model. I think that it would be almost for psychiatrists if somebody would start analyzing shortcomings of Western model at the time when we started to transform our societies. There were stories, you know, like several people emigrated because all of our countries had waves of emigration. So through emigrants, parents went to see children who emigrated. After 68, there was massive wave of emigration, and stories like sort of from my circles that mother went to see her son in Germany and he took her from village, took her to supermarket, and she was crying seeing so much food, you know, or and so on. So I think that, again, if you say, but not every supermarket is good and quality of food is not perfect, thank you very much, you know. So I think that relativity was sort of biggest powerful motive. Now, but after change, this openness of all Western institutions, political, educational, everything was so huge that people felt that it is genuine interest, and it was genuine interest. People wanted to help that these countries would catch up as much as quickly as possible. Learning foreign languages became, because before that we were forced to learn Russian, and other languages were not sort of well spoken. So we had an explosion. When I started to work at Ministry of Education, my first assignment was to start through Goethe Institute, Alliance Française, and all British councils, just to bring the, I mean, it was obsession with this learning foreign languages, for example. Today, it's no more big deal, but at that time, first few years, it was something enormous. Everybody wanted to understand and talk and communicate. Now, just a quick thing to European Parliament and elections. I think that I will turn it around. Just last week, there was public opinion poll done in Slovakia whether Slovaks trust more EU than Slovak government. Slovaks trust much more EU than our national government. I think that European Parliament is something what people do not understand exactly what it is. That is why they don't vote. But overall, being members of EU, even without understanding all peculiarities, division of sort of an... But I think that Václav Klaus will help us to get interested in European Parliament. I think his performance recently was very well taken by many people, and people are starting to sort of... If Klaus was able to speak as he spoke, that members of European Parliament were leaving room and whistling and screaming, I think that Klaus needs to be invited more often to European Parliament. I would suggest then, if you want to be, if you want to see European Parliament to be taken more seriously, he should be honorary member of European Parliament. Probably.
So, jetzt noch eine bitte kurze letzte Runde. Ich habe drei Wortmeldungen. Wir laufen schon ein bisschen aus der Zeit. Sie bitte.
Ihr Landsmann, sorry, von Gries. Ihr Landsmann Ferenc Csák sagte heute Morgen, es braucht ein halbes Jahr Gesetze zu ändern, es braucht 5 Jahre eine Wirtschaft zu ändern, aber 60 Jahre, um eine Gesellschaft zu ändern. Ich musste daran denken, als Sie sagten, eigentlich denkt man viel freier, als man spricht. Dahinter steckt doch irgendwo die Furcht, wenn man frei spricht, könnte man Nachteile haben. Das heißt, wenn man einer bestimmten Richtung anhängt, sollte man so sprechen, um von dieser Richtung, Partei oder was auch immer, wahrgenommen zu werden. Und das ist vielleicht unter anderem, er sagt es in Bezug auf die finanziellen Ausgaben des Staates, aber auch ein Erbe der sozialistischen Zeit.
Vielen Dank. Noch 2 Wortmeldungen hier rechts. Ist egal. Reihenfolge ist egal. Please introduce yourself. Ja. Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Okay. Mao Yin ist mein Name. Ich komme aus Burma oder bekannt Myanmar. Ich bin lange Zeit in Europa. Ich habe erlebt Mauerfall in 1989. Ich habe auch erlebt damals blutige Niederschlagung Prager Frühling 1968 in Prag. Meine Frage ist, dass Sie haben gesagt, Slowaken haben mehr Vertrauen in der EU als eigene Regierung. Meine Frage ist, dass haben Sie Slowakia, Ungarn, Polen und Tschechien mehr Vertrauen in der EU als USA? Sofern USA und EU sich einigen, ist kein Problem. Aber der Fall Bush-Politik und EU-Irak-Krieg, Stationierung der Raketen, Abwehrraketen und Standpunkt von tschechischer Präsident gegen Europa. Wie sehen Sie das in Ihren Ländern? Danke.
Dankeschön. Und noch eine letzte Frage, genau.
Frank Herterich, der Untertitel der Veranstaltung heißt ja 1989 europäischer Aufbruch. Und in dem Zusammenhang möchte ich nur daran erinnern, dass gerade unter den Denkern und in den Kreisen der ostmitteleuropäischen demokratischen Opposition eine Vision von Europa wachgehalten worden ist und mit aller Stärke entwickelt worden ist, die absolut mehr ist und war als die westeuropäische Wirtschaftsgemeinschaft. Natürlich war das Freiheitsmotiv sozusagen das treibende Motiv für die demokratische Entwicklung und die Umwälzung. Aber soweit ich weiß und mitgekriegt habe, ist spätestens nach dem Prager Frühling und seiner nach der Niederschlagung des Prager Frühlings unter den osteuropäischen Oppositionellen die Einsicht gewachsen, dass Freiheit nicht zu haben ist innerhalb des sowjetischen Imperiums und des Blocksystems. Deswegen war eine lebhafte Diskussion in den ganzen 80er Jahren über ein Europa jenseits des Systems von Jalta, während in Westeuropa das dominante Denken doch noch sehr stark gefangen war in der Vorstellung, dass sozusagen eine stabile europäische Friedensordnung stabiler Blöcke bedarf, die entweder im Gleichgewicht des Schreckens verharren oder zwischen denen entspannt wird.
Vielen Dank. Letzte Runde hier auf dem Podium.
Ja, dass mein Landsmann sagt, die Veränderung einer Gesellschaft, das ist ein bisschen komplizierter, weil die Gesellschaft muss sich selbst ein bisschen verändern können. Und alle unsere Probleme hängen auch damit zusammen, dass die Menschen zu wenig Interesse haben. Die Frage mit der Freiheit. Ich fühle mich relativ frei denkend und freisprechend, aber ich muss behaupten, leider, dass ich nicht immer Lust habe, frei zu sprechen. Ich habe keine Nachteile davon, aber meine freien Sprüche verklingen total in den Medien, wir waren in Ungarn. Es gibt keine sinnvolle Diskussion, es gibt zu dieser Zeit eher nur herumschreien und skandalöse politische Kämpfe, aber keine Auseinandersetzung. Und es ist egal, was ich sage, sie wird in irgendeine Richtung missverstanden, in irgendeinen Rahmen gesteckt. Also es ist keine dankbare Sache, frei zu sprechen. Das ist wieder eine andere Sache. Man muss versuchen. Das ist eine. Und dann ich glaube, ja, 60 Jahre, das ist gefährlich. Die Kommunisten haben auch gesagt, wir haben 20 Jahre, 30 Jahre, dann kommt die lichte Zukunft. Das ist das, was die Demokratie sich nicht erlauben kann. Das können selbst die selbst der Papst kann etwas sich erlauben, weil all diese katholische und evangelische Einflüsse auf die Opposition, natürlich, die hingen auch damit zusammen, dass die Versprechungen der Kirchen nicht so einfach nachprüfbar waren, wie die Versprechungen der Kommunisten. Die haben nie über ein Leben im Jenseits gesprochen. Ja, die Demokratien haben auch nicht diese Möglichkeit. Und die Leute sagen, wir haben ein relativ kurzes Leben.
Vielen Dank. Paul?
Thanks. First, about your question about trust of EU versus US. No doubt, George Bush contributed to anti-American feeling all over Europe, and I think that Central and Eastern Europe, our countries included, are having very similar, and we within GMF are measuring annually in so-called transatlantic trends, attitudes of various Europeans towards United States, and there is not much difference between Slovakia and other Western societies. Funnily enough, in Central Eastern Europe, there are two countries which are now three, because one became country, which have unconditional love to United States, whatever happens. Albania, over 80-90%, Kosovo, over 90%. There is Bill Clinton Boulevard in Pristina. There is George Bush's street in Tirana. So if American presidents want to go and feel unconditional love, they need to go to Albania or Kosovo. Romania, out of new member states, has highest numbers of pro-American attitudes. Slovaks, Czechs, Hungarians, Poles, plus minus similar, close to Germany. So this as far as data is concerned. And out of Europeans, and I think that popularity of EU is very high because there are numerous practicalities, not only that this psychology that we are part of Europe, no barriers, no, and all kinds of practical things for students, businessmen, and so on, traveling, and but there is practical but also psychological thing, and I fully agree with gentlemen behind you that this freedom was driving force of 89, and in a way, many people know that being part of Europe is securing you, and all these debates now about sort of insecurities and all of these, people know that once you are within Europe, European Union, that I think that it is more secure for your future and so on. Out of Western politicians, I think French leaders have special ability to intimidate us. I mean, Jacques Chirac and now Sarkozy with his, some, they somehow know how to hit us with our acupuncture points on our bodies. But Germany was traditionally viewed, and slogan for Germany was engine of enlargement. So Germany was always in our minds associated with sort of country which was pulling all these countries. And I think that for this you will find enormous sentiment and towards Germany when it comes to Europe. And I think that Obama, who came on stage as something untested, we will see, you know, 200,000 Germans, you welcomed him even before he became president, and we'll see how he will perform and whether he will infect with similar kind of charisma some European leaders, since both European Parliament and Commission is going to be changed. Let's hope that we'll have less technocratic and more sort of visionary and more enthusiastic politicians end of this year. And the last thing about celebrating 20 years after, it's amazing that you are starting so early. And I don't know whether this is sort of, when I was sort of, what will you do in October, November? I think that fireworks every day in Berlin. So it's remarkable when you are doing conferences already beginning of year. And in this regard, I think that in a way that logo, I was very pleased to see that logo, not only that I'm passionate photographer of butterflies, And but I think that that artist has absolutely same feeling about where are we now 20 years after. I couldn't find better. I don't know who, whether he, she is in the room, but logo is absolutely fitting to my state of mind 20 years after. Thanks.
Thanks a lot. Also, Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir jetzt einen Strich ziehen sollten. Es gibt ja morgen noch Gelegenheit, die Diskussion weiterzuführen. Pavel Demisch wird auch nochmal als Referent in der Diskussion über europäische Demokratie auftreten. Ich glaube, die Bilanz heute Abend war gemischt. Man kann fast physisch spüren, wie sich die Stimmung verändert, wenn über 89 gesprochen wird. Man noch einmal ein Gefühl von diesem Aufbruch bekommt, der damals, sagen, herrschte, und wenn über heute gesprochen wird. Aber vielleicht ist es auch ungerecht und irreal, beides miteinander zu vergleichen, weil 89 war ein Ausnahmezustand. War ein Ausnahmezustand, in dem Menschen für eine kurze Zeit ihres Lebens zu etwas ganz Außerordentlichem fähig waren. Und solche Phasen der Geschichte dauern nicht ewig. Sozusagen, dann beginnt wieder das, was Brecht mal die Mühen der Ebenen genannt hat. Und ich glaube, dass wir uns heute in Europa in diesen Mühen der Ebenen befinden und dass die Rückbesinnung auf 89 nicht zu der Erwartung führen kann, dass wir ein permanentes 89 hätten. Obwohl die Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind, glaube ich, auch mehr als Business as usual erfordern, sondern Herausforderungen sind, die erneut eine große öffentliche Anstrengung erfordern zur, ich will nicht sagen Neuerfindung, aber zur Erneuerung sowohl unserer Demokratie wie unserer Wirtschaftsweise. Und darüber werden wir morgen mehr sprechen, auch über die Frage der Zukunft Europas. Adam Szyminski wird morgen früh um 9.30 Uhr mit einem Vortrag beginnen über Europa 20 Jahre nach dem Fall der Mauer. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Es gibt noch einen kleinen Empfang draußen, etwas zu trinken und die Möglichkeit, weiter zu sprechen. Dankeschön.